MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Der niederbayerische Landkreis Regen will Papst Leo bzw. dem Vatikan ein ganz besonderes Geschenk machen. Und die Idee dazu kommt vom Landrat Ronny Reit. Entstanden ist sie bei einem Weihnachtsbesuch in Rom.
Ich bin mit meiner Frau und mit Freunden am Petersplatz gestanden und haben uns natürlich das Krippel uns angeschaut und den Christbaum uns angeschaut. Und mein ehrlicher Eindruck war, sicherlich Kraxen, das kann der Bayerische Wald und der Landkreis Regen besser. Und dadurch ist die Idee entstanden.
Kurzerhand hat der Landrat beim Nuntius und beim Passauer Bischof gefragt, ob es okay ist, und dann den Stift in die Hand genommen.
Ja, und das ist alles gemündet in ein Schreiben an seine Heiligkeit, Papst Leo. Mit einem gewissen Augenzwinkern hat der Nuntius mich im Rahmen eines Telefonats wissen lassen, ja, er unterstützt das gerne und er trägt auch dafür Sorge, dass das an die richtigen Stellen im Vatikan kommt. Es wird natürlich ein bisschen dauern, A, bis wir eine Antwort kriegen und B, bis wir dann hoffentlich auch zum Zug kommen.
Ja, 6 bis 10 Jahre. So lang kann es in der Tat dauern, bis Ronny Reit und sein Landkreis einen Baum spenden können, aber egal wann, in Regen ist man vorbereitet.
Naja, wir sind ja der waldreichste Landkreis Bayerns und ganz Deutschlands. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir mir einen wirklich würdigen, schönen Christbaum nach Rom liefern können. Hat man auch schon mehrere Bäume angeschaut. Der Transport wäre schon sichergestellt. Es hat sich schon eine Blaskapelle angetragen für die Übergabe eines Christbaums. Also da taten wirklich die Menschen aus dem Bayerischen Wald zusammenziehen, dass wir da dem Heiligen Vater und damit der Weltkirche unsere Aufwartung machen.
Na, dann drücken wir dem Landkreis Regen die Daumen für einen schon baldigen niederbayerischen Christbaum am Petersplatz. Es kommt nicht oft vor, dass die Kirche junge Menschen heilig spricht. Am kommenden Sonntag passiert aber genau das. Carlo Acutis wird in die Schar der Heiligen aufgenommen. Der Italiener wurde nur 15 Jahre alt und wird als Cyberapostel verehrt, weil er das Internet für die Verbreitung des Glaubens genutzt haben soll. Sein Grab befindet sich in Assisi. Hier ist der Franziskanerbruder Thomas Freidel für die deutschsprachige Pilgerseelsorge zuständig.
Wie es dann so kam, dass Carlo ja dann schwer krank wurde, hat er selber gewünscht, in Assisi bestattet zu werden. Und dann hat die Familie sich nach seinem Tod hier, wie es hierzulande so üblich ist, so eine kleine Kapelle oder so eine eigene Familiengruft angeschafft. Da war er dann bestattet und dann ist an seinem Grab dann eben auch die Verehrung entstanden, so wie das dann ja oft ist. Die Menschen gehen an das Grab der Person und bitten ihn um seine Fürbitte. Und das hat sich dann hier so entwickelt. Und später wurde das Grab, dann der Leichnam, dann in die Kirche Santa Maria Maggiore übertragen.
Seit gut 4 Jahren führt Bruder Thomas die Pilger bei seinen Führungen auch an die Grabstätte von Carlo Acutis in der Kirche Santa Maria Maggiore. Carlos Leichnam wird dort sichtbar in präparierter Form aufgebahrt. Das hat im Lauf der Zeit immer mehr Pilger angezogen, berichtet Bruder Thomas.
Es kamen schon immer die Jugendlichen, die Jugendgruppen, die also hier auch so Tage verbringen der Besinnung. Was jetzt noch dazu kommt, ist eben, dass viele Gruppen auch ganz bewusst an das Grab von Carlo Acutis gehen. Es fügt sich eigentlich so in das Gesamte hinein. Man kommt nach Assisi wegen des heiligen Franziskus, aber das gehört jetzt eben auch so dazu. Man könnte es, der Vergleich hinkt ein bisschen, fast so vergleichen, der nach Altötting pilgert, der geht auch zum heiligen Bruder Konrad. Das gehört dann auch dazu. Natürlich versucht man speziell über die Person des Carlo Acutis auch die jungen Menschen zu erreichen. Das ist natürlich klar.
Die jungen Carlo Acutis-Verehrer sind für Assisi eine Bereicherung, findet Bruder Thomas. Denn viele von ihnen beschäftigen sich dann oft zum ersten Mal im Leben auch mit dem Lieblingsheiligen von Carlo Acutis, dem heiligen Franziskus.
Im vergangenen Jahr, da kam eine Frau mit ihrer Tochter hierher und die Tochter hatte im Religionsunterricht von Carlo Acutis gehört, wollte dann schauen, wo das Grab ist und so, kamen dann hierher und hier ist es ihnen dann eingefallen, dass es auch noch hier den heiligen Franziskus gibt und haben auf diesem Weg dann Zugang auch zu Franziskus bekommen. Also bitte, wie die Dinge halt dann so gehen, wenn es der Zugang für manche ist, dann ist es gut und wenn es nicht weiterhilft, dann erledigt sich das ja selbst.
Und so ist für Bruder Thomas auch nicht entscheidend, dass Carlo Acutis im Internet aktiv war, sondern dass er sich ganz konkret nach dem Vorbild des heiligen Franziskus um die Armen in seiner Heimatstadt Mailand gekümmert hat. Das ist für ihn die eigentliche Botschaft, die von Carlo Acutis ausgeht.
Ich würde jetzt nicht sagen, ein neuer oder moderner Franziskus, die Vergleiche sind schwierig, aber zumindest einer, der von Franz von Assisi inspiriert nach dem Evangelium lebt und da ganz bestimmte Akzente setzt.
Egal ob Franziskus-Nachfolger oder Internetapostel, der Hype um Carlo Acutis wird auch nach seiner Heiligsprechung weitergehen, meint Bruder Thomas. Schon jetzt ist die Kirche Santa Maria Maggiore für den Besucherandrang aber zu klein. Ob Carlo Acutis ähnlich wie Pater Pio eine eigene neue Kirche bekommt, kann nur der Ortsbischof entscheiden, sagt Bruder Thomas, bevor er sich verabschieden muss, weil schon wieder eine neue Pilgergruppe auf ihn wartet, die er ans Grab des bald heiligen Carlo Acutis führen soll. Paul Hasel für das MKR.
Gerade fahren besonders viele junge Gläubige nach Rom. Denn am Wochenende wird unter anderem Carlo Acutis heilig gesprochen. Carlo Acutis wurde 1991 geboren und verstarb mit 15 Jahren an Leukämie. Ann-Sophie Hasel aus München wird auf dem Petersplatz mit dabei sein. Sie sagt, Carlo ist bekannt für seine besondere Liebe zur Eucharistie.
Er nannte sie auch seine Autobahn in den Himmel, hatte auch eine große Liebe für Maria, hat auch jeden Tag den Rosenkranz gebetet, weil er das so als die zwei wichtigsten Sachen gesehen hat, die einem auch helfen, in den Himmel zu kommen. Außerdem kannte er sich auch gut mit Technik aus und hat eine Website erstellt über viele eucharistische Wunder.
Für mich ist er ein Vorbild, so Ann-Sophie, die sich seit einiger Zeit schon mit Carlo Acutis und seinem Leben beschäftigt hat.
Was mich besonders beeindruckt hat, war das Zitat, wenn wir uns der Sonne zuwenden, werden wir braun, aber wenn wir in der Eucharistie vor Jesus stehen, werden wir heilig. Also wirklich diese Radikalität für den Glauben, sein ganzes Weltbild, dass er wirklich so eine Ewigkeitsperspektive hatte und sich so auf Gott gestützt hat und ausgerichtet hat, das ist sehr schön und ruft auf jeden Fall vor allem junge Leute, aber auch jeden auf, den Glauben nicht auf später im Leben zu verschieben, sondern jetzt schon den Ruf zur Heiligkeit ernst zu nehmen.
Carlo ist der erste Millennial überhaupt, der heilig gesprochen wird. Und das, findet Ann-Sophie, ist ein gutes Signal. Gerade für junge Gläubige.
Dass es mir und meiner Generation auch zeigt, dass Heilige nicht irgendwelche ältere Personen sind aus dem vorletzten Jahrtausend, wo man gar nicht an ihre Standards rankommen kann, sondern dass auch wirklich heute jeder noch dazu berufen ist, heilig zu werden. Und wie Carlo Acutis gesagt hat, dass man sich wirklich die Heiligkeit von ganzem Herzen wünschen soll und dass es irgendwo auch doch eine erreichbare Sache ist, auch noch in der heutigen Zeit.
Am Sonntag werden zur Heiligsprechung von Carlo Acutis rund 100.000 Menschen auf dem Petersplatz erwartet. Eine von ihnen wird dann auch Ann-Sophie aus München sein. In vielen Kirchen bei uns in Bayern gibt's heimliche Untermieter. Und zwar nicht unten da, wo Gottesdienst gefeiert wird, nein, im Dachboden oder über den Glocken in der Turmspitze. Fledermäuse fühlen sich da total wohl, sagt auch Matthias Hammer, staatlich beauftragter Fledermausschützer für Nordbayern.
Aus der Sicht der Fledermäuse ist es eine große, warme Höhle. Die wissen ja nichts von Kirchen, die wissen auch nichts von Menschen und von unserer Bauweise. Und die Kirchen bieten eben eine Qualität den Fledermäusen, die andere Gebäude in der Regel nicht haben. Sie haben große Dachstühle, ungestörte und aufgrund ihrer guten, soliden Deckung auch sehr warme und klimasichere Dachstühle.
Und ein Bonuspunkt, es gibt Platz ohne Ende und der wird genutzt.
Weil die jungen Fledermäuse da auch tatsächlich das Fliegen lernen in den Dächern, bevor sie dann zum ersten Mal nachts rausgehen.
Übrigens, im Gegensatz zu anderen Untermietern sind die Fledermäuse in den Kirchen herzlich willkommen. Wunderschöne Landschaft, eine entspannte Wanderung und eine geheimnisvolle Quelle. Für unsere Serie über Seelenorte ist das kleine Brünnlein Nüchternbrunn bei Warngau wie gemacht. Hier kann nämlich die Seele mal so richtig durchschnaufen.
Seelenorte im Erzbistum München und Freising.
Heute die Quelle Nüchternbrunn im Oberland. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Quelle Nüchternbrunn im Oberland als heilkräftig bekannt. Aus der Zeit davor gibt es keine Überlieferungen. Die Entdeckung der Quelle liegt im Dunkeln. Immer wieder wurde die Kapelle neben einer Klause, einer Einsiedelei, nach Bränden wieder aufgebaut. 1961 starb der letzte Klausner. Das Quellwasser gilt vor allem bei Augenleiden als heilsam und wohltuend, aber soll auch allgemein die Gesundheit stärken. Nach dem Zweiten Weltkrieg pilgerten die Münchner in großer Zahl zur kleinen Quelle auf dem Weg zum Taubenberg. Aber auch die Bevölkerung aus der Umgebung kam hierher und noch heute feiern die Gläubigen am 15. September den Patrozinumsgottesdienst.
Weg und Ziel. So kommt man hin.
In Oberwarngau hält man sich Richtung Wallmiesbach und biegt dann bald links in den Wald ein. Hier kann man parken oder mit dem Auto weiter bis zum Gasthof Taubenberg fahren. Von hier sind es noch etwa 30 Minuten zu Fuß bis zur Quelle Nüchternbrunn.
Freizeit und Erlebnis. Das ist sonst noch geboten.
Wer die schöne Wanderung auf den Taubenberg genossen hat, hat die Wahl. Entweder fährt man ein paar Kilometer weiter zum Seehammer See, wo man schwimmen und Boot fahren kann, oder man kehrt im Gasthof Taubenberg ein, wo die Produkte aus der eigenen ökologischen Landwirtschaft verarbeitet werden und man auf der Aussichtsterrasse einen großartigen Gebirgsblick hat.
Orte für die Seele im Münchner Kirchenradio.
Um die Philippinen geht es in diesem Jahr besonders bei Missio München, denn die sind das Schwerpunktland im Weltmissionsmonat Oktober. 5 Gäste sind dann in Bayern unterwegs und erzählen von ihrer Arbeit. Ja, und diese 5 Gäste haben Missio-Redakteurin Steffi Seifert und meine Kollegin Brigitte Strauß auf den Philippinen besucht. Allerdings getrennt voneinander. Brigitte, wieso das denn?
Weil Steffi Redakteurin bei Missio München ist. Und in dieser Eigenschaft ist sie mit einem Fotografen zu den Projektpartnern gereist und hat recherchiert, wie es dort aussieht mit den Menschenrechten. Ich bin einen Monat später, im Februar, mit einer Delegation dorthin. Zusammen mit einem anderen Journalisten, mit Missio-Präsident Huber, mit jemandem aus dem Aufsichtsrat und mit 2 Leuten aus der Pfarrei, die heuer den Abschlussgottesdienst des Weltmissionsmonats ausrichtet. Das war also ein anderer Fokus, aber wir haben im Prinzip die gleichen Menschen kennengelernt, wobei Steffi ist noch weiter in den Süden gereist, ich war nur in Manila und jetzt berichten wir also zusammen über das, was wir erlebt haben.
Die erste Station heißt Payatas, da warst du auch. Aber hast du nicht gerade gesagt, du warst nur in Manila?
Ja, korrekterweise müsste man Metro Manila sagen. Auf Deutsch würde man das wohl Metropolregion nennen. Das ist der Zusammenschluss von 17 Städten, Manila in der Mitte, die anderen drumherum. 13 Millionen Menschen leben insgesamt dort und eine dieser Städte heißt Quezon City und die war früher sogar die Hauptstadt und hat tatsächlich ungefähr doppelt so viele Einwohner wie Manila. Diese Stadt ist wiederum in 142 Bankireis eingeteilt. Das ist so die unterste Verwaltungseinheit dort. Und Payatas ist eben eines dieser Bankireis. Also ich habe Metro Manila nicht verlassen, obwohl wir ungefähr eine Stunde unterwegs waren von unserer Unterkunft bis nach Payatas.
Was habt ihr denn dort gesehen?
Wir haben dort eine Pfarrei besucht, in der sich eine Gruppe von Witwen und Waisen trifft. Sie alle haben ihren Mann, Sohn oder Vater verloren, weil Ex-Präsident Duterte ja zum Krieg gegen Drogen aufgerufen hatte, erklärt Steffi in der aktuellen Podcast-Folge.
Er hat kein Hehl draus gemacht, dass er die Drogenabhängigen und Drogendealer töten will. Und es hat sich ein System der Selbstjustiz entwickelt, der absoluten Brutalität. Polizeitrupps sind durch die Armenviertel gezogen.
Und haben Leute, die auf irgendwelchen dubiosen Listen standen, einfach mal hingerichtet, also erschossen. Zum Teil vor den Augen der Kinder, weil pro Hinrichtung scheint es wohl Geld gegeben zu haben.
Mir wurden von Müttern erzählt, die darin einfach einen Job gesehen haben, um ihre Kinder zu ernähren, ja, die dann nachts los ist auf dem Motorbike und eine Liste bekommen hat oder einen Anruf bekommen hat mit 5 Namen drauf, die sie in dieser Nacht hinrichten soll, erschießen soll. Und die hat das ausgeführt, weil sie dafür gut bezahlt wurde.
Ja, und die Hinterbliebenen standen da, die Kinder traumatisiert, die Mütter verängstigt, die Nachbarn reden nicht mehr mit ihnen, weil sie auch Angst haben, da mit reingezogen zu werden und die Nächsten zu sein. Keine Zeit für Trauer, weil sie ja irgendwie was zu essen für die Kinder ranschaffen müssen. Und mit diesen Familien haben die Vicentiner in Payatas Kontakt aufgenommen. In der Pfarrei arbeiten Psychologen mit den Kindern und den Frauen. Es gibt ein Projekt, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und es gibt Stipendien für die Kinder. Das Ganze ist ja 9 Jahre her und es ist echt spannend, was aus denen geworden ist. Also diese Familien haben eine Perspektive entwickeln können und dadurch, dass sie alle ähnliche Schicksale haben, fühlen die sich dort auch richtig gut aufgehoben.
Aber wenn der Präsident doch alle Drogenabhängigen im ganzen Land loswerden wollte, warum gab es so viele Fälle in Payatas?
Weil das ein Armenviertel ist. Dort leben viele Menschen davon, Müll zu sammeln und zu sortieren. Für die Rohstoffe bekommen sie dann ein paar Pesos. Das reicht so gerade zum Überleben. Und wenn du so im Elend lebst, dann bieten Drogen scheinbar einen kleinen Ausflug in die Sorglosigkeit. Also, dass man halt mal kurz nicht dran denkt, wie übel alles ist. Ich habe mir von Steffi erklären lassen, was die Leute da überhaupt nehmen.
Shabu nennen die Leute das. Das ist ein Koffein- oder Paracetamol-gestrecktes Methamphetamin, also auch bekannt als Crystal Meth. Was aber natürlich, um den Verkauf günstig zu machen, halt irgendwie auch chemisch verunreinigt ist oder gestreckt.
Aber zumindest vorübergehend das Hungergefühl, die Müdigkeit und den Schmerz mindert.
Also verstehe ich das richtig. Dieser Krieg gegen die Drogen war eher ein Krieg gegen die Armen, oder?
Ja, ganz genau. Gegen die großen Fische hat Herr Duterte nämlich nichts unternommen. Die verdienen weiter munter ihr Geld mit den Drogen und das Problem ist kein bisschen kleiner geworden durch die 30.000 Menschen, die Duterte hat ermorden lassen.
Ja, jetzt sitzt er im Knast in Den Haag und wartet auf seinen Prozess vom Internationalen Strafgerichtshof. Gut so. Wer mehr über all diese Zusammenhänge wissen möchte, der hört am besten mal rein in die neueste Folge der Missio Reisewarnung. Jederzeit auf innehalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch in dieser Woche gibt es wieder die Möglichkeit zum Innehalten, denn auch in dieser Woche steckt in unserem Innehalten-Magazin jede Menge für Geist und Seele. Und es gibt sogar noch ein letztes Mal was zu gewinnen in diesem Sommer. Was und was so alles drinsteckt in der aktuellen Ausgabe, das weiß mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur des Inhalten-Magazins, Florian Ertl. Florian, servus.
Ivo, grüß dich.
Florian, ich habe es ja schon mal einleitend gesagt, es wird nochmal spannend, oder?
Ja, wir gehen auf die Zielgerade mit unserem diesjährigen Sommerrätsel.
Mhm.
Ja.
Vom Bayerischen Pilgerbüro.
Gesponsert. Es gibt zu gewinnen eine Reise nach Rom im Heiligen Jahr. Und bis 12. September kann man sich noch beteiligen an unserer letzten, an der fünften Folge, für die ich verantwortlich zeichne.
Okay.
Es geht vor die Tore der Landeshauptstadt hin, ja. Und ohne um zu viel zu verraten, da begann es um 1700 mit einer Marienfigur im Hohlraum einer alten Eiche.
Okay, jetzt wird's spannend. Ich glaube, irgendwas klingelt bei mir im Hinterkopf, aber lassen wir das mal.
So ist es.
Da wollen wir jetzt nicht mehr dazu verraten, mehr dazu in der neuesten Ausgabe. Aber es ist ja nicht nur Rätselzeit. Es gibt auch ein paar ernstere Themen, die wir dieses Mal mit besprechen sollten. Es gibt nämlich demnächst bei uns im Haus eine Veranstaltung, die heißt Richtig vererben. Da habt ihr auch einen Beitrag dazu gemacht.
Ja, es ist am 23. September bei uns wieder soweit. Da lädt der Michaelsbund Leserinnen und Leser zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Nachlass und Testament ein, mit dem Rechtsanwalt, Fachanwalt Markus Sebastian Reiner.
Ja.
Und ja, jeder, der da die entsprechenden Fragen hat, wie geht denn das eigentlich richtig vererben? Das sind ja so Schlagworte. Mhm. Ja? Oder was soll ich denn tun und an wen, was muss ich beachten? Oder was ist sozusagen, ja, wenn ich jemanden begünstigen möchte oder irgendetwas, was kann da alles geleistet werden? Und darauf gibt es tatsächlich dann konkrete Antworten. Man muss sich aber vorher anmelden.
Richtig. Also der Mann ist, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, ich hatte ihn schon mal im Interview, der Mann ist sehr, sehr kompetent, was dieses Thema betrifft. Also wirklich großartig und es kostet sie ja gar nichts. Anmelden sollte man sich für den 23. September unter einer Telefonnummer. Ich habe die gleich hier, 089 23 22 55 00. Nochmal 089 23 22 55 00. Und dann sind Sie schon angemeldet bei dieser Veranstaltung, die eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig ist für viele Menschen, auch wenn man das sich irgendwie gar nicht so über den Tod und so unterhalten möchte oder über Vererben, weil man ja irgendwie sagt, ach, das ist ja noch in ferner Liefen.
Es ist vor allem halt die Gelegenheit, so Informationen, für die man tatsächlich sonst gut in die Tasche greifen muss, etwas kostenlos
zu kriegen. Ja, absolut.
Und das ist, glaube ich, schon, also für den einen oder anderen durchaus könnte es interessant sein.
Aber das ist ja nicht, nur Thema im aktuellen Inhalten-Magazin.
Nein, wir begeben uns auch noch auf eine Spurensuche. Mhm. Und zwar erkunden wir, jetzt sage ich es mal, das Geheimnis der Labyrinthe.
Okay.
Man muss mal wissen, also ursprünglich, also ein Labyrinth ist kein Irrgarten.
Okay.
Also ein Labyrinth ist immer eigentlich ein einziger ebenerdiger Weg, der ohne Sackgasse oder Abzweigung hin zu einer Mitte führt. Ja? Mhm. Diese Form des Labyrinths, die ist schon sehr, sehr alt, ungefähr 5000 Jahre, kam im Mittelmeerraum auf. Und du wirst es nicht glauben, wir haben mit einem Labyrinth-Experten gesprochen.
So was gibt es
tatsächlich.
Wahnsinn.
Labyrinthe boomen. In den letzten Jahren sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 1000 neue Labyrinthe gebaut worden.
Okay.
Und man glaubt gar nicht, wo die überall sind. Also natürlich in den alten mittelalterlichen Kirchen auf dem Boden, in Chartres zum Beispiel. Aber wenn du zum Beispiel mal hier in den Prunkhof des Münchner Rathauses gehst, da siehst du auf dem Boden auch so ein Einweglabyrinth. Das Rathaus damals neugotisch gebaut und da haben die sich gedacht, wir leisten uns etwas typisch Gotisches sozusagen und dann machen wir auf dem Boden, das kennt kaum jemand.
Stimmt, ich habe jetzt, wo du es sagst, ich habe das schon mal gesehen, habe mir gedacht, was ist das?
Da wurde dann ein gotisches Labyrinth eingezeichnet. Und was ist es, um das kurz zu machen? Also ein Labyrinth, das ist sozusagen wie so ein Pilgerweg, ja, im Kleinformat. Mhm. Ja? Man ist sozusagen in diesem Weg, in diesem Abschreiten, kommt man zur inneren Einkehr, zur Besinnung. Und da es ja praktisch zu einer Mitte führt, und da können wir jetzt nochmal zur Antike gehen. Was ist das bekannteste Labyrinth der Antike, Ivo?
Ich habe mich mit Labyrinthen ehrlich gesagt noch nicht so beschäftigt. Aber bitte, du wirst es mir gleich verraten.
Wer wohnt da? Da wohnt der Minotaurus. Die Theseus-Sage, man kennt es, er geht hinein, in der einen Hand das Schwert und in der anderen Hand der rote Faden der Ariadne. Also ich muss zu der Mitte reingehen und dort sitzt jetzt in Form dieses Minotaurus sozusagen die personifizierte Form der eigenen inneren Ängste oder so. Mm. Ja?
Okay.
Die kann ich natürlich dann besiegen mit dem Schwert und jetzt glaubt man, damit wäre es gut. Aber nein, ich stehe jetzt in der Mitte. Jetzt brauche ich den roten Faden, um dann sozusagen den zweiten Teil des Weges zu machen, wieder hinauszugehen. Ja. Also das ist eine ganz logische Geschichte. Und wenn man sich das mal so verdeutlicht, und der Artikel bei uns, der bringt es, glaube ich, ganz gut, das ist tatsächlich eine sehr, sehr alte Form der Meditation und auch der inneren Selbsterkenntnis.
Absolut. Jetzt bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfordert, weil ich habe mir immer gedacht, so Labyrinth, Maisfeld, wenn ich das immer vorbeifahren sehe, denke mir, das würde ich ja im Leben nicht tun, weil ich kenne mich ja, ich komme da gar nicht mehr raus, da brauche ich wieder Hilfe. Aber das ist eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall ein sehr, sehr lesenswerter Artikel, den werde ich mir heute Nachmittag gleich mal reinpfeifen. Jede Menge spannende, interessante Beiträge und Geschichten gibt's also auch in dieser Ausgabe des Innehalten-Magazins. Das bekommen Sie ganz easy frei Haus im Abo, jederzeit digital mit der Innehalten-App und natürlich an und in vielen Kirchen im Erzbistum. Wir sagen viel Spaß beim Lesen und viel Spaß beim Entdecken. Danke dir, Flo.
Danke dir, Ivo, und guten Weg zum inneren Erkenntnis.
Dankeschön. Ein bayerisches Motorrad für den Papst. Ja, davon haben Sie bestimmt in den letzten Tagen und Wochen hier bei uns im MKR gehört. Gestern war es dann endlich soweit. Auf dem Petersplatz in Rom hat der Papst mit großer Freude nicht nur das Motorrad signiert, sondern sich auch sichtlich über dieses Geschenk gefreut. Mit vor Ort und verantwortlich ist, beziehungsweise war, Mike Sommer, Leiter der BMW Motorrad Deutschland. Herr Sommer, wie war es denn beim Papst?
Ja, der absolute Wahnsinn. Wir mussten relativ lange anstehen. Wir mussten schon um kurz vor 7 am Petersplatz sein und haben dann so bis 10 gewartet, bis er dann tatsächlich kam. Wir haben das Motorrad reingeschoben, so durch 30.000 Leute durch ungefähr. Und es stand dann direkt unter dem Balkon des Papstes. Und als er mit dem Papamobil durchfahr, da hatten wir dann alle Gänsehaut.
Also so wie ich das auf den Videos unseres Innehalten-Kanals gesehen habe, hat sich der Papst ja sichtlich gefreut. Konnte er denn mit dem Bike auch was anfangen?
Ja, er hat sich gefreut. Er hat sich sogar auf das Motorrad draufgesetzt, was wir gar nicht erwartet hätten. Und er hat es gesegnet und signiert. Und das ist ja unser großes Ziel gewesen, dass er es segnet und signiert. Weil es ist ja kein Geschenk an ihn persönlich, sondern er hat uns natürlich gleich wieder zurückgeschenkt, damit wir es für einen guten Zweck versteigern können.
Toll, weil Sie es gerade auch schon ansprechen, das Motorrad wird ja für einen guten Zweck versteigert. Wie geht's denn jetzt weiter und wer bekommt am Ende den Erlös?
Genau, also das Motorrad geht jetzt wieder zurück und zwar zunächst mal Richtung München. Wir werden das für so 5 Wochen ungefähr in unserer BMW-Welt in München ausstellen, so damit auch jeder die Gelegenheit hat, der sich's anschauen möchte, es auch live zu sehen. Und dann Mitte Oktober wird das Motorrad versteigert und wir hoffen auf einen sehr, sehr hohen Erlös, denn das gesamte Geld, also alles, was wir an ersteigerten Wert bekommen, geht an ein Kinderhilfsprojekt in Madagaskar.
Sehr schön, tolle Aktion. Dann hoffen wir natürlich, dass das Motorrad möglichst viel Geld einbringt und an benötigter Stelle hilft. Mike Sommer, Leiter BMW Motorrad Deutschland war das. Er war gestern mit knapp 30 Leuten im Gepäck auf dem Petersplatz, wo Papst Leo ein bayerisches Motorrad gesegnet und signiert hat, das im Oktober versteigert werden soll. Wir wünschen viel Erfolg und viel Gewinn bei dieser Versteigerung für den guten Zweck. Ja, viele denken bei Seelsorge sofort an einen Priester. Aber Seelsorge heißt vor allem für andere da zu sein, zuhören, Trost spenden und auch begleiten. Und genau das macht auch Angelika Rudolph aus dem Pfarrverband Rottenbuch. Sie arbeitet ehrenamtlich in der Seelsorge.
Ein kleiner Ort im Pfaffenwinkel. Angelika Rudolph klingelt an einer Haustür, von innen eine Stimme, sie darf eintreten, geht direkt vor in die Küche. Einmal im Monat besucht Rudolph die 86-jährige Katharina Stöckel.
Ich freue mich, wenn jemand kommt, aber selber kann ich nicht mehr so. Es geht einfach nicht mehr so. Okay? Und das beruhigt ja auch, wenn man da jemand hat.
Die beiden Frauen setzen sich an den Tisch in der Küchenecke, umgeben von Familienfotos. Söhne, Enkel, Urenkel sind darauf zu sehen. Stöckel und Rudolph trennen fast 3 Jahrzehnte, aber an gemeinsamen Themen mangelt es nicht.
Also sie ist Landwirtin, ich bin Landwirtin und es gibt viel Gemeinsames. Also es gibt eine Basis in der Arbeit und dann können wir uns persönlich austauschen. Und beide trägt uns aber der Glaube.
Die vierfache Mutter hat sich in einem Kurs zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin in der Seelsorge ausbilden lassen. Geleitet wurde er von der Theologin und systematischen Beraterin Barbara Huber-Bertel. Für sie hat diese Form der Seelsorge einen großen Wert.
Die einfach ganz einen anderen Erfahrungshintergrund und mit der eigenen Lebensgeschichte anders anknüpfen können, auch an Mitmenschen, wie jetzt nur, sag jetzt mal, Priester oder Theologen, weil es einfach eine andere Lebenswelt ist, so, gell?
Rudolph gefällt das Ehrenamt. Schon länger wollte sie sich in der Seelsorge engagieren und war von Anfang an total motiviert.
Ich denke, das ist vielleicht, weil ich mich gern um Menschen kümmere. In der Familie, da macht man es halt einfach so, wie man meint, das ist gut. Und wenn jetzt auf andere Menschen zugeht, dann haben wir gedacht, wäre es vielleicht gut, ich hätte noch mal irgendwelche Werkzeuge, dass sie besser da auf die Menschen zugehen können.
Und das Handwerkszeug, das hat sie in dem Kurs bekommen. Die Teilnehmenden lernen, wie gute Seelsorge aussieht. Also, wie wendet man sich Menschen zu und wie gelingt ein gutes Gespräch? Nach einem halben Jahr sind Sie dann fit für den Einsatz. Katharina Sichler für das MKR.
Wenn Sie jetzt Interesse an so einem Ehrenamt bekommen haben, dann fragen Sie doch einfach direkt bei Ihrer Pfarrei nach. Kurse gibt es an mehreren Orten, hier bei uns im Erzbistum München und Freising. Wer für die letzten Ferientage noch Lesestoff sucht, der bekommt jetzt einen ganz tollen Tipp von mir. Im Wind der Freiheit. Geschrieben von Bestsellerautorin Tanja Kinkel. In ihrem neuen Roman befasst sie sich mit kämpferischen Frauen in der Revolution von 1848. Wir vom MKR haben mit ihr über ihr neues Werk gesprochen. Und weil Tanja Kinkel eine feministische Katholikin ist, haben wir sie auch darüber befragt, wie sich Frauen in der Kirche neu behaupten können.
Viele wissen gar nicht, dass es sie gegeben hat. Die Revolution von 1848. Auf halbem Wege ist sie stecken geblieben. Trotzdem war sie eine Initialzündung für die heutige Demokratie. Darum ist Tanja Kinkel auch so fasziniert davon.
Für mich ist das einer der großen Was-wäre-wenn-Punkte in der deutschen Geschichte, wo so viel anders sich hätte entwickeln können. Aber auch ein Anfang von sehr vielem, trotz des Scheiterns der Revolution. Und wie viele Frauen darin verwickelt waren, nicht nur die Männer.
Von diesem revolutionären Elan der Frauen erzählt Tanja Kinkel in ihrem neuen historischen Roman »Im Wind der Freiheit«. Die Hauptfigur Luise Otto Peters hat tatsächlich gelebt. Auch aus christlicher Überzeugung hat sie gleiche Rechte für Frauen gefordert und eine eigene Frauenzeitung herausgegeben. Die zweite Hauptperson neben der bürgerlichen Luise Otto Peters ist eine Arbeiterin.
Das war mir deswegen sehr wichtig, weil bei der Revolution von 1848 das erste Mal die Arbeiter durch die Industrialisierung eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und das Elend der Arbeiter. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass nur über Arbeiterinnen und Arbeiter geredet wird. Deswegen ist meine zweite Hauptfigur eine Arbeiterin namens Susanne Grabasch. Die ist erfunden.
Wie immer liest sich auch dieser historische Roman von Tanja Kinkel flüssig und packend. Ohne die Revolutionärinnen von 1848 und ihrem Kampf um Demokratie und Mitbestimmung wären die Frauenrechte in Deutschland ziemlich sicher viel weniger entwickelt. Und Tanja Kinkel ist besorgt, wenn der Frauenanteil zuletzt im deutschen Parlament zurückgegangen ist oder scheinbar starke Männer die aktuelle Weltpolitik dominieren, die sich unterwürfige Frauen in untergeordneten Rollen wünschen.
Was ich heute als große Gefahr der Gegenwart auch sehe. Und deswegen sind historische Romane für mich, und das gilt für diesen wie für andere auch, immer auch ein Kommentar und eine Aufforderung, an die Gegenwart zu schauen, das ist passiert. Jede Epoche hat zwar einzigartige Umstände, aber jede Epoche hat auch Parallele zur Gegenwart. Was können wir daraus lernen?
In ihrem aktuellen Roman will Tanja Kinkel Frauen ermutigen, für ihre Rechte einzutreten und dafür friedlich zu kämpfen. Die Schriftstellerin ist aber nicht nur Bestsellerautorin, sondern auch engagierte Katholikin. In ihrer Kirche sieht sie im Punkto Frauen einiges im Argen.
Es ist ja so, dass wir leider immer noch gerade in höheren hierarchischen Positionen viele haben, die den Eindruck vermitteln, Frauen müssten sich eher noch bedanken, dass sie Diakonissinnen werden können und mehr bräuchte es ja auch nicht. Und das ist einfach nicht genug.
Dabei ist selbst das Diakonat der Frauen noch nicht durchgesetzt. Immerhin wird darüber gestritten. Es gibt eine öffentliche Debatte und Meinungsvielfalt. Auch das ist ein Erbe der Revolution von 1848. Insbesondere Laienkatholiken gründeten damals Zeitungen und Vereine. In dieser Tradition sieht Tanja Kinkel auch die innerkirchliche Reformbewegung Synodaler Weg.
Eine Aufforderung nachzuschauen, immer wieder nachzufragen, wie können wir zusammen an etwas arbeiten. Und Kirche sollte ja etwas Lebendiges sein, nicht etwas Statisches, sondern etwas, was in Bewegung ist, was zwar wichtige Kerninhalte hat, die bleiben durch die Jahrtausende, aber was sich auch ständig bewegt und verändert.
Dringend verändern muss sich für Tanja Kinkel der Blick der Kirchenchefs auf die Frauen, ohne die das Kirchenleben niemals funktionieren könnte. Die Autorin hätte da einen einfachen Vorschlag.
Ich würde jeden Kardinal immer mal mit weiblichen Ehrenamtlichen in einer ländlichen Gemeinde 3 Wochen lang losschicken und mit ihnen Arbeit machen lassen. Das würde vielleicht helfen.
Und wenn nur einige Katholikinnen genauso beharrlich sind wie die Frauen von 1848, dann könnte es vielleicht etwas werden mit Gleichberechtigung und Mitbestimmung in der Kirche. Vielleicht findet Tanja Kinkel sogar historische Vorbilder dafür und schreibt darüber dann einen ihrer nächsten Romane. Alois Bierl für das MKR.
Im Wind der Freiheit ist bei Hoffmann und Campe erschienen und kostet 26 Euro. Das Buch gibt's natürlich auf michaelsbund.de und vor Ort hier bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund. Der katholische Männerfürsorgeverein München wird 75 Jahre alt. Seit 1950 kümmert sich der KMFV um Menschen am Rand der Gesellschaft. Wohnungslose, Suchtkranke, Haftentlassene. Was damals in Bunkern mit Feldbetten begann, ist heute zu einem Netzwerk von über 20 Einrichtungen gewachsen. Doch wie hat sich die soziale Not in diesen Jahrzehnten verändert? Im Gespräch mit meinem Kollegen Henrik Evers hat uns Vorstandsvorsitzender Ludwig Mittermeier erzählt, wie alles anfing.
München lag in Schutt und Asche und am Hauptbahnhof sammelten sich immer mehr Menschen ohne Dach über dem Kopf. Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge, Verzweifelte. Stadtprediger Adolf Matthes konnte das nicht mit ansehen.
Unser Gründer ist Adolf Matthes, damals Stadtprediger in München. Und die Situation damals war, wenn ich das gleich mal so anführen darf, dass München lag in Schutt und Asche, auch 1950 noch. Und vor allem rund um den Hauptbahnhof haben sich wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen angesammelt, wurden immer mehr. Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge. Und ja, Adolf Matthes hat sich auf den Weg gemacht und hat die Initiative ergriffen, um diesen Menschen zu helfen.
Aus 3 Hochbunkern mit 336 Feldbetten wurden über die Jahrzehnte professionelle Hilfsstrukturen. Heute betreibt der KMFV mit über 650 hauptamtlichen und 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht nur Notunterkünfte, sondern auch Übergangseinrichtungen, Langzeitbetreuungen und medizinische Versorgung. Ein Arztmobil fährt nachts durch München, seit diesem Jahr gibt es sogar ein Zahnmobil. Doch die Klientel hat sich gewandelt. Wohnungslosigkeit ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Wenn wir einfach mal ein paar so Beispiele nehmen. Ein Arbeiter, letztens erst im Gespräch gewesen, jemand geht ganz normal arbeiten, verdient auch gutes Geld, hat aber aufgrund von Unterhaltszahlungen, Überschuldungen, entsprechende Verpflichtungen, verliert seine Wohnung, dann hilft die ganze gute Arbeit und der Verdienst nicht. Er findet in München keine Wohnung mehr. Und deswegen landen solche Menschen auch in Einrichtungen von uns, obwohl sie zu 100% sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.
Arbeitsplatz, Wohnung, geregeltes Leben und trotzdem plötzlich obdachlos. Was früher undenkbar schien, ist heute Realität. Der Münchner Wohnungsmarkt macht auch vor denen nicht Halt, die eigentlich alles richtig machen.
Der KMFV, also der katholische Männerfürsorgeverein München, feiert sein Jubiläum mit einer Wanderausstellung, die Menschen Gesichter geben will, weg von Vorurteilen hin zu Verständnis dafür, wie schnell es jeden treffen kann. Mehr dazu in der neuesten Folge Total Sozial, natürlich jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.